Schmerzmedizin konkret. Ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Mein Name ist Silvia Maurer und ich bin wie immer Ihre Gastgeberin. Unser Podcast heute dreht sich um das Lebensende von Palliativpatienten. Diese sollen und wollen mit einem ganzheitlichen Ansatz behandelt werden, der sowohl körperliche als auch psychische, soziale und spirituelle Bedürfnisse berücksichtigt. Einziges Ziel ist es, Leiden zu lindern, die Lebensqualität zu verbessern und dem Patienten zu ermöglichen, in Würde zu sterben. Dazu gehört eine individuelle Schmerztherapie, die Begleitung durch ein Team, das sich entsprechend den Wünschen aus mehreren Professionen wie Ärzte, Pflegekräfte, Psychologe, Seelsorger und zusammensetzt. Aber die Wünsche des Patienten sind hier ausschlaggebend und es orientiert sich ganz allein daran, wer in diesem Team denn letztendlich dabei ist. Wichtig ist eben eine würdevolle und respektvolle Umgebung zu schaffen. Und eventuell gehört auch eine sogenannte palliative Sedierung dazu. Heute wird sie ja gezielte Sedierung genannt. Trotzdem müssen wir ja einmal fragen, was genau ist das denn? Und wann sollte vielleicht solche eine Sedierung durchgeführt werden? Jetzt auch im Vergleich zu anderen Maßnahmen, was ist da sinnvoll? Welche Faktoren spielen dabei eine Rolle? Und was sind wichtige Aspekte, die für die Patienten und Angehörige wichtig sind, die einfach wissen müssen, wie läuft sowas ab, wie wird sowas durchgeführt, was ist wichtig zu wissen. Das und vieles mehr erfahren Sie heute im Podcast In Würde leben, in Würde sterben, palliative gezielte Sedierung am Lebensende. Und ich freue mich auch hierfür wieder unseren Experten, Privatdozent Dr. Eberhard Lux, begrüßen zu dürfen. Er ist Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin, spezielle Schmerztherapie, Palliativmedizin, war 24 Jahre lang Chefarzt der Klinik für Schmerz- und Palliativmedizin am St. Marienhospital in Glühen. Und jetzt im Ruhestand arbeitet er weiter im Palliativnetz Glühen-Werner als Palliativmediziner und engagiert sich auch viel in der Ausbildung junger Kollegen. Lieber Eberhard, ich freue mich ganz besonders, dass du da bist.
Einen recht schönen guten Abend, liebe Silvia. Ganz herzlichen Dank für die Einladung in einen Podcast. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, dass ich Ihnen als, so darf ich sagen, erfahrener Palliativmediziner und bis heute praktisch noch tätiger, Sie in dieses Thema der palliativen Sedierung einführen kann. Was ist palliative Sedierung? Palliative Sedierung ist eine medikamentöse Strategie durch Bewusstseinsausschaltung, durch gezielte Bewusstseinsausschaltung mit Medikamenten, das Leiden von Patienten zu reduzieren. Symptome, die ansonsten die Lebensqualität von Patientinnen und Patienten stark einschränken und mit den sonstig herkömmlichen medikamentösen wie auch immer Strategien, also medikamentösen und nicht medikamentösen Strategien, nicht ausreichend gelindert werden können. Für diese Patienten bieten wir die Möglichkeit einer gezielten Sedierung, also einer Veränderung der Wahrnehmung der für den Patienten so belastenden Symptomen oder Situation.
Jetzt hast du ja schon einiges auch erwähnt in dieser Definition, was das eigentlich heißt, so eine palliative oder gezielte Sedierung. Und ich glaube, da gehen wir jetzt einfach mal ein bisschen näher drauf ein. Also zum Einsatz kommt sie, hast du gesagt, wenn das Leiden anders nicht mehr gelindert werden kann. Das ist jetzt das eine. Dann, was, glaube ich, für viele auch Patienten und Angehörigen wichtig ist, du hast gesagt, es ist eine gezielte Bewusstseinsausschaltung. Das ist ja etwas, was Patienten und auch die Angehörigen einfach nochmal genauer wissen wollen. Was bedeutet das? Heißt das, ich nehme überhaupt nichts mehr wahr? Heißt das, ich werde nicht mehr wach und werde dann irgendwann in dieser Sedierung auch versterben? Oder was bedeutet das eigentlich?
Ich glaube, wir müssen hier unser Wording noch einmal schärfen. Es gibt unterschiedliche Formen der palliativen Sedierung. Es gibt die leichte kontinuierliche Sedierung, die spielt vor allen Dingen eine Rolle bei wiederkehrenden Angstzuständen, dass man Patienten kontinuierlich eine leichte Sedierung angedeihen lässt. Das heißt, der Patient ist in diesen Fällen wach, der isst und trinkt, der spricht mit seinen Angehörigen, aber durch eine kontinuierliche Zufuhr, zum Beispiel von niedrigen Dosierungen von Midazolam, ist für den Patienten die Situation erträglich geworden. Es gibt andere Formen der palliativen Sedierung, das ist zum Beispiel eine intermittierende, auch stärker wirkende Sedierung. Also Patient hat stärkste Schmerzen, die mit Morphin und anderen Opioiden nicht ausreichend gelindert werden kann. Der Patient kann diesen Schmerz einfach nicht mehr aushalten. Man sagt, gut, jetzt würden wir zum Beispiel für heute Nacht eine Sedierung beginnen, für 6 Stunden vielleicht, angepasst an das Symptom. Durchaus dann, dass in dieser Situation der tatsächlich schläft, in dieser Zeit dann auch tatsächlich nicht kommunizieren kann, dass man aber verabredet, dass man die Sedierung nach einigen Stunden wieder zurücksetzt, der Patient wieder erwacht und durchaus dann wieder bei relativ guter Lebensqualität sein kann. Das ist also ein intermittierender Einsatz von Sedierung ist. Und dann gibt es eine dritte Form, das ist die tiefe finale Sedierung, dass man mit Patienten vereinbart, dass der Patient sagt, in einer autonomen Entscheidung, sagt, ich möchte das Wiedererwachen, das immer wieder neu durch Sedierung gebessert, aber dann doch mit starker Symptomatik wieder, vor allen Dingen Luftnot, belastet. Das will ich nicht mehr erleben. Bitte machen Sie die Sedierung nicht wieder aus. Ganz unterschiedliche Formen, wobei also in der ersteren, in der leichten kontinuierlichen Sedierung auch Nahrung und Flüssigkeit natürlich aufgenommen werden kann. Das in der intermittierenden palliativen Sedierung durchaus auch eine, wenn denn indiziert, noch parenterale Ernährung zum Beispiel fortgeführt werden kann, dass solche Therapien aber natürlich in einer finalen Sedierung dann nicht mehr zum Einsatz kommen. Jetzt ist es natürlich so, dass wenn man einem Patienten das Bewusstsein reduziert oder ganz und gar ausschaltet, dass das natürlich eine Maßnahme ist, die extrem gut aufgeklärt und besprochen werden muss, weil doch letztlich das Bewusstsein das ist, was uns als Menschen ja ausmacht. Und in der tieferen Sedierung eben auch eine Kommunikation mit der Außenwelt nur noch eingeschränkt oder auch nicht mehr möglich ist.
Das heißt aber, es wird ja nicht nur mit dem Patienten besprochen. Ne? Ich denke, die Angehörigen, die haben ja normalerweise auch noch vielleicht irgendwas mit ihm zu klären oder mit ihr. Und auch das muss man natürlich sagen, in einer, wie du sagst, die dritte Form mit der tiefen Sedierung, wo wir den Patienten auch nicht mehr aufwecken, ist das ja nicht mehr möglich.
Wenn man an eine palliative Sedierung denkt, sollte man diese frühzeitig mit Patienten besprechen. Frühzeitig. Nicht erst dran zu denken, wenn es zu überbordenden Symptomen kommt, die man anders nicht beherrscht bekommt. Ich habe nicht wenige Patienten erlebt, und ich habe, bis heute mache ich das auch so, dass ich in den ersten Gesprächen mit meinen Patienten über Möglichkeiten palliativer Sedierung spreche, wo manche Kollegen sagen, das kannst du doch nicht tun. Du nimmst ja dem Patienten die ganze Hoffnung. Wie kannst du denn über den Sterbeprozess mit dem Patienten sprechen, wenn es noch gar nicht so weit ist? Ich glaube doch, man muss das tun. Man muss die Möglichkeiten der Behandlung dem Patienten nahebringen. Und ich habe nicht wenige Patienten erlebt, die mir gesagt haben, wissen Sie, das ist gut, dass Sie mir sagen, dass es so etwas gibt. Wir wussten gar nicht, dass es Möglichkeiten der Sedierung gibt. Ich habe zum Beispiel meine Mutter extrem schwer sterben sehen. Jetzt habe ich die gleiche Erkrankung. Und das Gleiche steht mir offensichtlich wohl auch bevor. Und ich habe längst überlegt, dass ich mich vielleicht umbringe, oder ich habe auch mich schon erkundigt, wie ich in die Schweiz komme, um mich umbringen zu lassen. Also das ist so, so wichtig, mit Patienten frühzeitig auch über diese therapeutische Option zu sprechen, die ja doch am Ende nur relativ selten zum Einsatz kommt. Sie muss aber aufgeklärt werden, natürlich, und das, wenn es irgend geht, zu einer Zeit, wo der Patient noch eine autonome Entscheidung treffen kann. Und es gibt ja immer wieder Patienten, die können sie von Anfang an nicht mehr autonom treffen, wo wir dann zwingend natürlich die Betreuer mit ins Boot holen müssen. Es macht immer Sinn, dass man dem Patienten und sein familiäres Umfeld mit in solche Gespräche einbezieht, wenn der Patient dem dann zustimmt.
Ja, ich denke, es ist ja auch nochmal ganz wichtig, dass wir vielleicht mal ansprechen, was mit dem Patienten vorab alles geklärt werden sollte und was auch die Angehörigen wissen müssen. Ich denke, erstmal, wenn er sich entscheidet für eine finale Sedierung, gehen wir mal davon aus, dann ist natürlich wichtig, wie werden die Angehörigen einbezogen, wer soll dann noch vorbeikommen, und dann ist immer auch die Frage, wie ist es mit Flüssigkeit und Nahrungszufuhr?
Ja, du sprichst den, ich nenne es mal so, den Worst Case der palliativen Sedierung an, der ja schon sehr abzugrenzen ist, und das ist uns extrem wichtig, von dem Gedanken eines Patienten, er will einen begleiteten Suizid durchführen. Das ist etwas gänzlich anderes. Ja, der Suizid oder auch der begleitete Suizid, hier haben wir das Ziel, dem Leben ein Ende zu machen. Auch das kann ja durchaus in autonomer Entscheidung des Patienten geschehen. Natürlich. Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind dabei zu bedenken. Aber wir haben ja bei der palliativen Sedierung primär nicht das Ziel einer Lebensbegrenzung oder Lebensbegrenzung vor Augen, sondern die Symptomlinderung. Die palliative Sedierung, auch in ihrer Tiefe, in ihrer Ausprägung, orientiert sich an der Symptomlast des Patienten. Es geht um Symptomreduktion. Das ist unser Ziel, unser primäres Ziel, wobei bei vielen, bei der leichten und auch bei der intermittierenden, es durchaus zu keiner Lebensverkürzung kommt, eher vielleicht sogar durch Stressreduktion, wie bei der Schmerztherapie auch, zu einer Lebensverlängerung, ganz sicher aber zu einer Leidreduktion. Die intermittierende und auch die leichte kontinuierliche Sedierung, die schließt eine Ernährung und eine sonstige Therapie überhaupt nicht aus. Auch eine Schmerztherapie muss in der Sedierung, auch in einer finalen Sedierung, fortgeführt werden. Denn eine Sedierung kann eine ansonsten wirksame Schmerztherapie zum Beispiel überhaupt nicht ersetzen. Das darf man nicht ab, die kann man nicht absetzen.
Aber was muss doch besprochen werden mit dem Patienten? Was muss er wissen, wenn er sich entscheidet für, ich denke, dass wirklich dieser neue Begriff der gezielten Sedierung da auch wesentlich besser ist, weil das ja genau das eigentlich beschreibt, was du gerade gesagt hast. Wir setzen das ein, um das Leiden zu lindern und nicht, um irgendeinen assistierten Selbstmord zu unterstützen. Das ist, finde ich, auch eine ganz, ganz wichtige Aussage eben von dir gewesen. Aber was ist jetzt für den Patienten und für die Angehörigen wichtig, wenn er sich dazu entscheidet, er möchte jetzt eine gezielte Sedierung, weil er das mit der Luftnot einfach nicht mehr aushält?
Wir müssen dem Patienten, und wenn er zustimmt, auch seinen Zugehörigen, natürlich über den möglichen eingeschränkten Möglichkeiten der Kommunikation natürlich unterrichten. Natürlich. Und genau wie wir die Sedierung machen, mit welchem Ziel, in welcher Form, wie lange, genau das müssen wir mit den Beteiligten besprechen. Wir müssen auch Risiken einer Sedierung besprechen. Im Rahmen einer Sedierung ist durchaus die Aspirationsgefahr, also ein Verschlucken und dann mit der Folge des Einbringens zum Beispiel von Nahrung oder Speichel und so weiter in die Lunge mit den Folgen möglichen Folgen der Pneumonie. Das muss als eine der möglichen Nebenwirkungen durchaus besprochen werden. Wenn ein Patient eine Darmobstruktion hat, ein Ileus, und unter dieser Indikation eine palliative Sedierung, eine gezielte Sedierung erhält, dann ist die Gefahr einer Aspiration zum Beispiel sehr groß, wo man dann überlegen müsste, sollte man da den Mageninhalt noch mal gezielt ableiten. Also wir müssen wie bei allen Verfahren Wirkungen positive Art, aber eben auch negative Art, also Nebenwirkungen beschreiben und beides aufklären. Beides aufklären, wobei die Frage ist, ob man das in schriftlicher Form tun muss. Es wird empfohlen, es zu tun. Es wird empfohlen, auch in schriftlicher Form aufzuklären, wobei es in zunehmendem Maße da jetzt auch Hilfen gibt. Die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin hat erst vor wenigen Monaten eine sehr zu empfehlende sogenannte Toolbox zur palliativen Sedierung zur Verfügung gestellt, wo auch entsprechendes Material zur Aufklärung und zur Gesprächsführung und etc. drin enthalten sind. Also es ist viel drüber geforscht worden, viel drüber nachgedacht worden, wie man diesen ganzen Komplex der Sedierung rechtssicher, aber für Patienten auch in ihrer Autonomie ausreichend darstellen kann. Du hattest vorhin, Silvia, gesagt, was wird denn aber so mit den Zuhörern, zum Beispiel, wenn der Patient schläft, wenn er sediert ist? Patienten, die eine palliative, eine gezielte Sedierung erhalten, dürfen nicht alleine gelassen werden. Da kommen wir an Grenzen mitunter zu Hause. Es muss nicht immer die Intensivschwester etwa, ich übertreibe jetzt gleich, neben dem Patienten sitzen und minütlich Blutdruck messen, aber der Patient darf nicht allein gelassen werden. Der Patient muss auch in seiner Symptomatik beobachtet werden und die muss auch diagnostiziert und dokumentiert werden, weil sich ja an der Stärke der vorhandenen Symptomatik, die ja Ursache für die Sedierung war, liegt darin ja auch die Dosierung des Medikaments, was zur Sedierung verwendet wird, orientiert. Und wir müssen ja immer auch retrospektiv nachweisen können, dass sich unsere Sedierung ausschließlich an der Symptomlage des Patienten orientiert hat. Deswegen gibt es Sedierungsprotokolle, die Symptomatik, auch die Schlaftiefe, die Sedierungstiefe regelmäßig nachweisen lassen. Das ist nun nicht wie bei der Narkose alle 2 Minuten, alle 5 Minuten oder ganz und gar kontinuierlich, sondern da sind so Zeitabstände von 30 Minuten bis zu einer Stunde sinnhaft.
Ja, auch nochmal, glaube ich, ein ganz wichtiger Hinweis, dass das wirklich nichts ist, was man einfach mal so nebenbei machen kann, sondern da geht es wirklich darum, dass wir was für den Patienten tun. Und dann soll natürlich auch danach geschaut werden, was er braucht und was jetzt wichtig wird. Würdest du sonst noch etwas Patienten und den Angehörigen unbedingt mitgeben sollten?
Silvia, ich glaube, es ist ganz, ganz, ganz wichtig, Patienten in dieser so schweren Lebenszeit, also am Lebensende, dass wir dem Patienten ein wahrscheinlich fester Anker sind, dass der Patient weiß, er hat jemanden an seiner Seite, der erreichbar ist, der verfügbar ist, der auch willens und in der Lage ist, Probleme, die sich stellen, denen dem Patienten eine Lösung zuzuführen, vor allen Dingen aber eben auch verfügbar ist. Und hier so eine Vertrauenssituation mit dem Patienten, ein vertrautes Miteinander zu schaffen. Ich glaube, das ist Grundlage einer gelingenden Versorgung am Lebensende. Und das müssen wir schaffen. Und das schaffen wir besser im Team als alleine. Das können wir alleine nicht schaffen. Auch der Hausarzt, der sagt, ich bin ja immer für Sie da. Wir brauchen kein Palliativteam. Das kann ich alles mit meinem Patienten alleine. Wir wissen doch, das geht doch gar nicht. Wir sind nicht immer verfügbar. Es mag den einen oder anderen Fall da geben, selbstverständlich. Aber ansonsten sind wir das nicht. Und deswegen brauchen wir das palliative Team, in was der Patient eingebunden wird. Und das können wir auch in den letzten Jahren jetzt in Deutschland immer besser. Und darüber sollten wir sehr froh sein. Und unsere Patienten und die Patientenangehörigen, die spiegeln uns das auch, dass wir in den letzten Jahren da große Schritte vorangegangen sind.
Das ist ja ein sehr gutes Schlusswort. Lieber Eberhard, ganz herzlichen Dank dafür. Ja, wir haben uns heute mit einem Thema beschäftigt, was, glaube ich, nicht ganz so einfach ist, nämlich mit der sogenannten palliativen oder gezielten Sedierung am Lebensende. Und ich möchte es nochmal zusammenfassen. Wichtig ist, dass eine sogenannte gezielte Sedierung am Lebensende eine gewollte und gezielte Bewusstseinsausschaltung ist, um das Leiden des Betroffenen, des Patienten zu vermindern. Es hat nichts damit zu tun mit einem begleitenden Suizid, also begleiteten Selbstmord. Wir kennen sehr unterschiedliche Formen der Sedierung. Einmal, dass man einfach eine leichte, kontinuierliche Sedierung macht, bei der der Patient auch wach ist, bei der es vor allem darum geht, die Ängste des Patienten zu minimieren. Und dann gibt es eine sogenannte intermittierende palliative Sedierung, wenn zum Beispiel die Schmerzen extrem stark sind, wenn es sich um eine extreme Luftnot handelt, so kann man mit dem Patienten vereinbaren, okay, heute Nacht machen wir jetzt eine palliative Sedierung und nach 6 Stunden werden wir sie wieder aufwecken und dann kann man wieder neu entscheiden, wie es weitergeht. Wenn sich der Patient entscheidet, dass er nicht mehr aufgeweckt werden möchte, weil das Leiden einfach zu groß ist und er das nicht mehr aushält, dann kann man auch eine sogenannte tiefe Sedierung machen, bei der der Patient nicht mehr aufgeweckt wird. Und das führt oft dazu, dass es zu einer Stressreduktion bei dem Patienten auch kommt und es nicht unbedingt eine Lebensverkürzung, sondern sogar vielleicht eine Lebensverlängerung gibt. Die Schmerztherapie läuft natürlich weiter und bevor überhaupt irgendeine Form der Sedierung durchgeführt werden muss, muss das alles sehr genau mit dem Patienten besprochen werden. Wie bei allen Maßnahmen gibt es nicht nur eine gute Wirkung, sondern es gibt auch Nebenwirkungen, die besprochen werden sollten. Und was ganz wichtig ist, der Patient muss, wenn er sich dafür entscheidet oder wenn für ihn das auch jetzt diese Möglichkeit ist, um mit seinen Symptomen nochmal klarzukommen, regelmäßig begutachtet werden. Er darf nicht alleine gelassen werden, weil es geht uns ja darum, die Symptome zu lindern und sein Leiden zu minimieren oder auch zu entfernen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir immer genau wissen, wie es ihm geht und was denn jetzt eingesetzt werden muss. Ja, lieber Eberhard, nochmal ganz herzlichen Dank dafür.
Gerne. Ich wünsche dir und allen Beteiligten alles Gute. Und ich möchte nochmal bei diesem doch so brisanten Thema ausdrücklich auf das Studium der Toolbox zur Sedierung verweisen, die Kolleginnen und Kollegen verweisen, die durch die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin zur Verfügung gestellt worden ist.
Ja, vielen Dank nochmal dafür. Ja, und es gibt auch viele andere interessante Themen im Podcast Schmerzmedizin konkret und die finden Sie alle in der Mediathek. Neue Podcasts mit spannenden Themen erscheinen zudem alle 14 Tage donnerstags. Hören Sie rein, sagen Sie es weiter. Fürs Erste bedanke ich mich ganz herzlich bei allen, die uns zuhören. Bleiben Sie gesund, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast? Wir freuen uns über Ihre Nachricht per WhatsApp als Text, Sprache oder Video an die Nummer 0151 2810 26 35 oder schicken Sie uns eine E-Mail an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch noch einmal in den Shownotes.